Heute zu zweit hier vorne, eine Überraschung. Daniel und ich werden heute die Predigt halten, ich werde den ersten Teil machen und ich freue mich drauf, ich freue mich, das mit euch gemeinsam zu machen, denn als ich den Bibelvers gelesen habe von der Predigt, der Bibelvers, habe ich die ganze Zeit an eine Insel gedacht und nicht, das ist ein Zeichen vielleicht, dass ich urlaubsreif bin oder sowas. Ich weiß auch nicht, aber kann auch sein. Der Bibelvers hat mich an eine Insel erinnert und eine Story, die noch nicht geschrieben ist, sondern an eine Story, die wir heute gemeinsam schreiben. Eine Geschichte, die wir heute gemeinsam zusammen entwickeln wollen. Und zwar ist das eine Geschichte, die auf einer Insel spielt. Und zwar sind wir alle gestrandete Leute. Wir haben einen Flugzeugabsturz überlebt, wir sind in einem Gummiboot irgendwie sind wir dann an Land gekommen. Alles ist völlig kaputt, wir sind völlig am Ende und ja, vielleicht liegt an der einen Seite noch da drüben irgendwo eine Kiste mit Gerümpel drin. Irgendwelches Zeug ist da drin und jetzt ist die Frage, was ich mit euch zusammen per Handzeichen oder Reinrufen jetzt entwickeln möchte, ist, was passiert, was machen wir? Es ist eine Insel, es gibt nichts, es gibt Palmen. Warte mal, wir machen das mal ein bisschen anschaulicher. Und zwar, hier haben wir eine Insel, dann haben wir hier eine Palme. So, da wachsen Bananen. Wenn wir Glück haben und Kokosnüsse gleichzeitig, das ist nämlich genmanipuliert.
Bananen-Kokosstaude.
Genau, und dann sind hier, ist eine Gruppe von Menschen, das müssen nicht zwingend wir sein, es sind völlig unterschiedliche Leute, die sich jetzt überlegen, was machen wir jetzt? Hier ist auch ganz viel Dschungel und so weiter, genau. Was ist das Erste, worauf es ankommt? Ich bleib mal hier. Ja. Also ganz typisch, wie würdet ihr reagieren? Ihr seid völlig verwirrt, ihr seid durcheinander, ihr seid gerade gestrandet, seid angekommen und sagt so, was machen wir jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Wasser suchen, was noch? Was esse ich heute? Also erstmal die Grundbedürfnisse stellen. Okay. Also
war noch was, ganz hinten.
Was war noch?
Klaus? Danke für die Rettung.
Also wir sind natürlich Gemeinde überleben. Hier, wir danken für die Rettung. Es sind nicht alle christlich, ja, alle sind unterschiedliche Religionen, ist vielleicht auch eine. Ja, stimmt, ja.
Flugzeug.
Ja, alle danken, dass sie leben können und jetzt ist der nächste Schritt. Wir wollen weiterleben, also brauchen wir Wasser. Wir brauchen erstens Wasser, wir brauchen Essen. Hier sind übrigens noch ein paar Kisten, die mitgestrandet sind. Was ist in den Kisten drin? Ich habe ein paar Vorschläge gemacht. Flachbildschirme, Blumenerde, Salz oder Fidget Spinner. Alles voll. Also nicht wirklich nutzbare Sachen da drin. Also was müssen wir machen? Wir müssen losgehen. Am besten, es gibt einen in der Gruppe, der sagt, okay, wir müssen jetzt losgehen, wir müssen jetzt Wasser besorgen. Ein anderer in der Gruppe sagt, warum müssen wir machen, was du sagst? Wer hat dich denn zum Anführer gemacht? Und jetzt wird die Geschichte spannend. Ihr könnt mal ein bisschen weiterdenken, ein bisschen mitentwickeln. Was ist der nächste Dialog? Da kommt vielleicht ein Nächster, der sagt, wer hat dich zum Anführer gemacht? Ein Nächster sagt vielleicht, streiten bringt uns nicht weiter. Ich finde den Vorschlag gut. Oder lass uns doch einmal schauen, was wir haben. Ich bleibe besser am Strand und passe auf die Kiste auf. Ja, eine Gruppe sollte nach Nahrung suchen, eine Gruppe sollte Feuerholz sammeln, eine sollte Essen suchen. Lass uns das doch mal machen. Und der vielleicht noch einer sagt, warum bleibst du bei den Sachen? Der gesagt hat, ich bleibe bei der Kiste. Ich könnte genauso hier arbeiten und die anderen für mich arbeiten lassen. Also ihr seht, hier sind ganz viele verschiedene Charaktere. Ja, also, was ist die Lösung? Die eine Gruppe sucht Wasser, geht los. Also es gibt eine Gruppe, die teilen sich auf. Ja, 1, 2, 3. So, keine Ahnung. 1, 2, 3. Und die eine Gruppe bleibt bei der Kiste. Die andere Gruppe geht hier rein, sucht Essen, klettert hier hoch. Die andere Gruppe sucht nach Wasser. Okay, das dauert natürlich alles seine Zeit. Die Gruppe, die hier bei der Kiste ist, die könnt ihr auch schon mal ein bisschen Holz sammeln und so weiter. Was passiert als nächstes? Es gibt wieder diesen natürlichen Leiter, ja, der sagt, okay, ich glaube, wir können das alles so machen, wir können das alles so zusammenbringen. Wie findet ihr das soweit? Wollt ihr es noch ein bisschen brisanter machen? Was passiert als nächstes? Also wir haben jetzt die Gruppe, die kommt zurück mit dem Essen. Wir haben eine Gruppe, die hat Wasser gesucht und eine Gruppe war hier. Jetzt kommt die Gruppe mit dem Essen und sagt, okay, hier sind schöne Bananen, hier sind Kokosnüsse, wir essen erstmal alles selber auf. Ja, man muss ja erstmal für sich sorgen, bevor man für andere sorgt. Das hat man ja im Flugzeug gelernt. Ja, die Leute bringen halt ein paar Bananen mit, ein paar Kokosnüsse mit, klettern wieder runter. Und der Treffpunkt ist natürlich hier. Dann die Gruppe, die Wasser gefunden hat, die hat Wasser gefunden, aber weiß nicht, ob es trinkbar ist. Also,
Wer testet das Wasser?
Ja, du? Genau.
Nein.
Wer würde das Wasser testen? Wer würde sich opfern für die Gruppe und sagen, ich teste das Wasser? Es gibt wahrscheinlich wenige, die das machen würden. Also eine Gruppe kommt zurück mit viel Essen. Eine Gruppe kommt zurück mit, wir haben Wasser gefunden, aber wir wissen nicht, ob das trinkbar ist. Und eine Gruppe ist da geblieben und hat irgendwie angefangen, aus den Kisten eine Art Hütte zu bauen. Und natürlich die, die das Essen gebracht haben, fühlen sich so und sagen, wir waren am meisten produktiv. Was habt ihr gemacht in der Zeit? Wir haben nicht mal was zu trinken. Was habt ihr? Ihr habt nicht mal eine Hütte gemacht. Ja, was soll das Ganze? Und die Leute, die anderen, sind natürlich extrem hungrig, extrem frustriert, sind durstig und haben nichts zu essen, die anderen haben zu essen. Und was passiert? Ja, die eine Gruppe sagt, ihr seid blöd. Was sagt die andere Gruppe? Wie würdest du reagieren? Wenn jemand,
Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie würde ich reagieren, wenn ich aggressiv und hungrig gleichzeitig bin? Ihr könnt meine Frau mal fragen. Sie lässt mir, es ist selten Hunger bei uns zu Hause. Aber wie seid ihr drauf, wenn ihr aggressiv seid, wenn euch Leute was gegessen haben, was sie normalerweise hätten teilen sollen und wenn ihr noch in so einer hoffnungslosen Situation seid, so nach dem Motto, ey, ich kann dir nicht aus dem Weg gehen, aber wir sind jetzt auf der Insel, irgendwie muss es klappen. Wie seid ihr da drauf? Wie reagiert ihr? Reden, okay, genau.
So ganz vernünftig.
Vernünftiger Ansatz, jo.
Was?
Deeskalationsstrategie.
Ja.
Kämpfen.
Entscheiden wir uns für kämpfen. Ja, das macht das Ganze spannender, die Hollywood-Story. Oder, ja, es kommt zur Konfrontation.
Oder nur zwei kämpfen. Wie wäre das?
Zwei kämpfen, okay.
Wir schicken zwei, die kämpfen.
Es gibt zwei neue Leiter. Einmal von der Essensgruppe und einmal von der Trinkengruppe zum Beispiel. Genau. Die sagen, okay, wir haben jetzt nichts wirklich Produktives hier geschafft. Und die beide kloppen sich gegeneinander und sagen, okay.
Wir gucken zu und feuern an.
Genau. Und am Ergebnis ist, beide leben natürlich noch, aber irgendwie kommt nichts richtig zustande. Die eine Gruppe sagt, okay, wir haben jetzt das Essen, wir machen die Kiste und die andere Gruppe, und die Wassergruppe sagt, mit euch kann man nichts zu tun haben, wollen wir nichts zu tun haben. Wir werden euch beweisen, dass wir selber für uns sorgen können. Wir werden unser eigenes Essen besorgen. Wir werden unsere eigene Hütte besorgen. Und sie gehen weiter. Also sie hat sich gespalten. Es gab richtig Zoff. Und die Gruppe findet hier eine Kiste mit Wasser drin. Die anderen wissen das nicht. Das ist der nächste Schritt. Also es gibt eine Gruppe
hier. Du findest hier die Kiste mit Wasser.
Genau.
Was machst du? Du entdeckst die Kiste mit Wasser. Das hat dich keiner gesehen. Nur du weißt, wo das Wasser ist.
Nein, deine Gruppe, deine Freunde dürfen mitkommen. Deine Wassergruppe, die Wassergruppe,
okay.
Die geht jetzt quasi, die findet jetzt hier richtiges Wasser, was trinkbar ist. Natürlich erstmal selber trinken, oder?
Genau. Wasser aus dem Flugzeug noch.
Genau. Ja, genau, das ist damit irgendwie Trinkwasser. Okay. Was passiert als nächstes? Jetzt kommen Fragen auf. Wie geht's weiter? Wie würdet ihr reagieren?
Was würdet ihr mit dem Wasser machen? Kapsulieren?
Rationieren.
Ach, rationieren, ja.
Für sich selber oder würdet ihr an die Gruppe zurückgehen und würdet ihr das teilen mit der anderen Gruppe? Handeln.
Okay. Ah, okay, gegen Bananen oder gegen Feuerholz.
Okay, wie sieht da? Ich tausche einen Liter Wasser gegen einen Liter Kokosmilch oder so.
Es gibt eine Währung.
Ja, eine neue Währung.
Ah, okay.
Ja, aber was würdet ihr sagen, was sind so die Emotionen, die da mitschwingen? Was Könnt ihr euch da reinversetzen? Was ist das? Was macht das mit euch, wenn ihr jetzt denkt, ich bin in der Situation? Wie würdet ihr da reagieren? Einfach reinrufen. Ihr seid hier. Freuen über das Wasser. Beute sichern. Meins, mein Schatz. Ja? Ja, alleine?
Jawohl.
Ja. Für wie lange? Wir wissen ja nicht, wie lange wir gestrandet sind. Man weiß ja nicht, wenn man es mit anderen teilt. Die ganze Gruppe überlebt vielleicht einen Tag, aber ich alleine könnte einen Monat überleben.
Aber Lagerhaltung ist gut. Das gefällt mir. Dann brauchst du einen, der aufs Lager aufpasst.
Okay. Das wärst du dann immer.
Das hab ich nicht gesagt. Aber ich denke so, wenn derjenige aufs Lager aufpasst, das ist eine gefragte Person. So nach dem Motto, du musst doch bestimmt mal auf Toilette und so.
Ach so. Hm? Verstehe.
Ah.
Ah. Ja. Wie geht's weiter? Plötzlich kommt ein Tiger. Und greift wen an? Greift die Gruppe an hier oder die Gruppe? Was passiert? Wir brauchen eigentlich noch eine Liebesgeschichte mit dabei. Oder? Der Tiger greift eine Frau an und Tarzan kommt. Und macht jemand?
Es gibt Fleisch.
Genau. Genau. Also ich glaube, man kann viel weiter rein interpretieren. Ihr habt euch in die Situation rein versetzt, könnt das Ganze nachvollziehen. Und ich glaube, an der Situation, wir haben es ja gesagt, hier am Anfang, ja, ging es darum, was machen wir ganz neutral, warum bist du der Leiter, warum sagst du, wo es lang geht? Einfach, weil er eine Idee hatte. Ja, dann haben die Leute gesagt, gegeneinander gekämpft, wie Jakob gesagt hat, und gesagt, wir können selber für uns sorgen, wir brauchen euch nicht. Ja, das hat ihn natürlich Wut entbrannt weglaufen lassen, voller Zorn. Natürlich, wie waren die Gespräche untereinander? Was haben die Leute untereinander über die Gruppe hier gesagt? Das sind doch Vollidioten, die sind doch richtig, mit denen kann man nichts anfangen, wir werden es denen beweisen. Und noch schlimmere Worte, die man wahrscheinlich nicht in einer Predigt sagen sollte, werden sie gesagt haben. Ja, aber da waren richtig Emotionen, da geht es um Leben und Tod. Es gibt keine Autorität darüber, es gibt keine Polizei, die man rufen kann, es gibt kein Militär. Ja, und die sind einfach auf sich gestellt und das ist, was sie machen können.
Anarchie. Schanzenviertel. Genau.
Das kann man so sagen. Ja. Ich fand es interessant oder finde es wichtig, mal drüber nachzudenken, wie würde ich reagieren, weil wir eigentlich nicht in so einer Situation kommen würden. Wir finden sowas spannend, sowas zu sehen, sowas zu lesen, im Hollywood-Film zu sehen oder im Roman zu lesen. Wir finden es spannend zu gucken, wie Menschen reagieren, weil das mit uns was macht. Wir finden das spannend. Wir wollen nicht selber in dieser Situation sein, aber es irgendwie merken wir in uns selber, wir wollen wissen, wie es weitergeht, wie es ausgeht, wie diese Menschen diese Probleme lösen. Ja, wenn da wirklich Menschen gegeneinander kämpfen, wenn da Wut ist, wenn die schlecht übereinander reden, und so weiter. Und ich glaube, manchmal bei uns im Alltag gibt es ähnliche Situationen, wo wir vergessen, es gibt eine nächsthöhere Instanz. Ja, vielleicht, ich merke es von mir, wenn ich auch Hunger habe, dann werde ich auch sehr, sehr schnell ungeduldig und dann rutscht mir was raus, was ich nicht hätte sagen sollen. Die Engländer nennen das hangry, also angry und hungry. Das wird dann, die haben ein richtiges Wort dafür erfunden. Und genau, das kenne ich von mir. Das ist dann passiert, dann rutscht mal schnell was raus. Oder ihr habt es eilig, ihr müsst schnell irgendwo hinfahren mit dem Auto und jetzt, ja, natürlich ist jede Ampel rot. Wie werdet ihr im Straßenverkehr? Wie kennt ihr das von euch, ja, dass ihr plötzlich irgendwie was sagt oder was macht, was ihr euch wundert? Huch, wo kommt das denn her? Bin ich doch eigentlich gar nicht ich, das passt doch gar nicht zu mir, dass ihr über andere Leute schimpft, dass ihr, weiß ich nicht, typisch Frau, solche Sachen oder Klischees halt. Es ist ein oder noch eine schöne Situation. Wir haben das bei uns im Gemeindemittagessen natürlich nicht. Bei uns gibt es immer genug zu essen, aber stellt euch ein Buffet vor und ihr seht, so und so viele Leute sind da, viel zu viele Leute für viel zu wenig Essen. Was passiert? Wie würdet ihr reagieren? Ihr habt extrem Hunger und ihr seht, da werden nicht alle satt, aber ihr wollt unbedingt, ja, dann herrscht auch Anarchie, ja, Schlacht ums Buffet, ist hier noch nie passiert, genau. Irgendwo ganz weit in der Ferne passiert das, bei uns passiert das nicht. Ja. Oder die Frage ist, wie hier auf der Insel, was ist, wenn keiner kontrolliert? Was ist, wenn keiner guckt? Was passiert dann? Ich habe mal so ein paar Worte und Begriffe. Das kann eigentlich runter. Aufgeschrieben, die einfach in der Geschichte, die wir gerade entwickelt haben, die gefallen sind. Wollt ihr ein paar sagen? Oder eher nicht so, wa?
Du meinst Charaktereigenschaften?
So Charaktereigenschaften.
Was dann plötzlich hervorblitzt. So,
genau, also Zorn habe ich irgendwie gemerkt, Kampf gegeneinander. Ja. Dann Wut gehört dazu. Wut. Mhm. Egoismus. Neid. Zu Neid gehört auch Gier oder sowas, ne?
Mhm. Angst.
Angst. Ja. Mhm. Würdest du noch was hinzufügen? Ist schon relativ.
Alles abgedeckt.
Hass. Vielleicht noch Hass oder...
Das ist dann die gesteigerte Wut.
Genau.
Ja.
Und die Folge davon, dass man schlecht übereinander redet, natürlich. Schlechtes Reden. Das. Ja. Das ist das, was rauskommt, wenn keiner kontrolliert, wenn wir uns nicht beobachtet fühlen, wenn wir einfach irgendwie aus dem Impuls heraus leben. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist das, was irgendwie scheint uns das zu ärgern, dass es nicht so sein sollte, aber es kommt immer wieder raus. Und das ist das, was, glaube ich, auch Storys spannend macht, was Geschichten und was Filme besonders aufregend macht.
Was stellst du bei dir fest? Was kommt bei dir raus, wenn du unter Druck gerätst? Wenn dir am selben Tag dreimal Leute die Vorfahrt nehmen, wenn du es eilig hast, vor dir schafft es jemand nicht, in die Parklücke rückwärts einzuparken. Was kommt da raus bei dir? Welche Gedanken kommen raus? Manchmal schaffen wir es ja, uns noch zusammenzureißen und es nicht zu verbalisieren. Aber welche Emotionen kommen da? Was kommt da hoch an der Stelle? Mhm. Deutlich, ja? Also ich weiß von mir, ich habe dann kein Sonntagsgesicht, wenn ich im Auto sitze. Im Auto kann ich mich tierisch aufregen. Vielleicht geht es dem einen auf dem Fahrrad so oder in der Bahn oder am Bus, im Bus oder hinter dem Bus her. Keine Ahnung, was es da alles gibt für Emotionen und welche Situationen euch gerade anstacheln. Ich lese euch mal, was in unserem Predigtext Paulus dazu schreibt. Aus Kolosser 3, ab Vers 5. Und das sind ziemlich harte Worte. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüge und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt müsst ihr solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässliche Redensarten aufgeben. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer in euch sieht. Das ist so ein Bibeltext, wo ich sage, na super, das ist so Ohrfeige links und rechts. So hat man manchmal das Gefühl, wenn man diese Lasterkataloge, so nennt sich das im Theologensprech, liest. Ohrfeige links und Ohrfeige rechts. Das Schöne ist, wenn du selbst Jesus nicht nachfolgst, dann ist das ein bequemer Beobachterposten. Dann kannst du nämlich sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal an, wie die Frommen eigentlich sein sollten. Das heißt, man kann schön beobachten. Aber wenn du selbst drinsteckst, wenn du sagst, ja, ich folge Jesus nach und entdeckst diese Angewohnheiten oder was auch immer es ist, Neigungen bei dir, dann ist die Sprache, die Paulus spricht, alles andere als niedlich. Die ist ziemlich aggressiv, wenn er nämlich sagt, tötet. Boah, da haben wir das erste Problem damit. Oder hört auf, Schluss damit. nämlich die Bereiche, die uns selber wehtun, die Bereiche, wo wir selber merken, hey, ich ärgere mich darüber und weiß, dass in manchen Situationen sie einfach rauskommen. Das heißt, da scheint irgendein Same in mir drin zu sein, der sich an manchen Stellen durch bestimmte Reize einfach entfaltet. Und Paulus sagt dort nicht an der Stelle, gewöhn dir das ab oder versuch damit zu leben, sondern er sagt glasklar, leg das ab. Schluss damit. Aufhören. Jetzt für immer. Schluss. Stopp. Und er sagt es nicht nur einmal. Das ist der Punkt, der mich an diesem Text tröstet. Er bringt das Ganze zweimal und wenn wir seine Briefe weiterlesen, andere Briefe lesen, er sagt das in mehreren Gemeinden immer wieder dasselbe. Und offenbar scheint das kein explizites Problem der Gemeinde in Kolossä zu sein, sondern ein eher universelles Problem. Wenn wir in unserer Gesellschaft sehen, unsere Neigung ansehen, dann stelle ich fest, dass wir mit solchen harten Worten ein echtes Problem haben. Denn da kommt jemand und der meint zu wissen, was ich tun und lassen soll. Stell dir das vor, es kommt jemand auf dich zu und sagt, leg das ab, hör auf damit. Ja, okay, wenn du überfromm bist, dann sagst du, vielen Dank für den Hinweis und so weiter, Korrektur, ja, es ist gut. Aber in uns, in ungewöhnlichen Situationen, wenn ein bisschen Druck noch dabei ist, ich weiß nicht, welche Worte dir da kommen. Vielleicht schaffst du es gerade noch, die Kontenance zu bewahren und einigermaßen freundlich das Gespräch zu landen. Und dann gehst du weiter. Und was dann durch den Kopf geht, das Kopfkino, was sich dann abspielt, also ich rede von mir, ne? Nicht von euch. Was sich dann im Kopf abspielt, das ist dann ein anderes. Das ist ein ganz anderes Lied, was dann gesungen wird. In unserem Individualismus, wo ich selber festlege, was für mich gilt, habe ich mit allgemeinen Regeln und sogar schon mit moralischen Vorstellungen ein ziemliches Problem. Der Text ist alles andere als gesellschaftsfähig. Der ist alles andere als mehrheitsfähig in unserer Gesellschaft. Wer darf denn bitteschön festlegen, was richtig und was falsch ist? Welche Instanz darf denn das? Wer darf denn sagen, das ist eine Sünde und das ist richtig? Das darf mir doch niemand vorschlagen, jetzt mal im Neudeutsch zu sagen. Unsere individuelle Wahrheit heißt, für mich gilt. Oder, um das noch zu präzisieren, für mich in meiner jetzigen Lebenssituation gilt, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der Moral, der Kodex, den ich mir jetzt gebe. Der kann morgen wieder ganz anders sein. Und der kann in einer anderen Situation, wenn ich mich vielleicht weiterentwickelt habe, kann der wieder anders sein. Das ist Individualismus. So sind wir gepolt, so werden wir programmiert, kann man schon fast sagen. Du wirst darauf getrimmt, wenn dir jemand etwas vorschreiben will, dann grundsätzlich erstmal diese Autorität in Frage zu stellen, weil man das ja nicht darf. Und so sind Eltern, die ihren Kindern Vorschriften machen und nicht Vorschläge unterbreiten, die schlechteren Eltern. Weil sie eben die Kinder überfahren, weil sie meinen, es besser zu wissen. Und dabei sind sie ja selbst gerade mal 30 Jahre älter und können jetzt noch nicht die Mehrheit der Geschichte überblicken. Das ist das Klima, in dem wir aufwachsen, was ich jetzt so ein bisschen skizziert habe. Und in dieses Klima rein, ich gehe davon aus, dass es damals genauso gewesen ist. Ich glaube nicht, dass die Postmoderne die erste Zeitepoche ist, wo die Jüngeren mehr wissen als die Älteren. Ich glaube, das war schon immer so, dass die Jüngeren den Eindruck haben, komm, wenn wir so alt sind wie ihr, wir machen das alles anders, wir wissen ja jetzt schon mehr als ihr. Ich glaube, das war zu jeder Zeitepoche so. Und genauso hat Paulus damals in diese Zeit reingesprochen und diese Wahrheiten beim Namen genannt und gesagt, drei Bereiche beim Namen genannt. Das erste ist dieses Ego. Das sieht man so richtig schön im Vers 5. Es geht um das Ego, es geht um Habsucht und es geht um Geschlechtlichkeit. Also Ego, Geld, Sex. Das sind die drei Bereiche, wo Menschen versuchbar sind. Was ist das Ego? Wenn mir jemand meine Rechte nimmt, meine vermeintlichen Rechte nimmt, dann fühle ich mich in meinem Stolz verletzt. Dann fühle ich mich in meiner Ehre gekränkt. Das tut weh und das fordert Revanche. Kennt ihr solche Gedanken? Kennt ihr die Gefühle? Wenn jemand an eurer Ehre kratzt, dann will man sich rächen. Da ist ein Ego verletzt. Und an der Stelle sagt Paulus, nein. Oder Habsucht. Warum nennt Paulus hier Habsucht? Was ist das eigentlich? Habsucht ist, Paulus stellt das hinten an noch, sich sozusagen von Gott loszusagen. Es ist ein Götzendienst, wenn du habsüchtig bist, mehr haben willst, wenn du deine Sicherheit in dem suchst, was du besitzen könntest oder besitzt, was Habsucht bedeutet, dann wird diese Sicherheit zu deinem Gott. Denn dann sagst du, ich vertraue diesem, was ich habe, Geld, Aktien, was auch immer, meine Sicherheit, Versicherungen oder was auch immer ich mir aufbaue, vertraue ich mehr als Gott. Und das wird dann zu meinem Gott. Deshalb nennt Paulus das so beim Namen. Genauso Sex wird genauso zur Versuchung. Für Männer und für Frauen. Egal was es ist, egal ob das eine Lüsternheit ist, egal ob das Pornografie ist, es wird zu einer Gefahr für die Person, es wird zu einer Gefahr für den Charakter. Und Paulus sagt nicht, gewöhn dir diese drei Sachen ab, sondern er sagt, töte es ab. Und die Sprache an der Stelle hat mich am Anfang getroffen, wo ich gedacht habe, Mann, Paulus, kannst du das nicht so verständlich machen, dass ich damit leben kann, in Anführungsstrichen, ne? Interessant finde ich dabei aber Folgendes. Selbst die moderneren Bibelübersetzungen, wie die Bibel heute, aus der ich gelesen habe, ist trotzdem nicht von dem Töten abgerückt. Und das ist schon ein entscheidender Hinweis. Du könntest jetzt im Griechisch nachgucken, da steht wirklich Töten. Das sind nicht nur die konservativen alten Übersetzungen, die das so genommen haben. Sondern Paulus ist drastisch in der Sprache, weil er weiß, es geht um Leben und Tod. Weil er weiß, dass solche Dinge, die können dich beherrschen, die können dich kaputt machen, die können dich klein machen. Und es entspricht nicht dem, wer du bist, wenn du Jesus nachfolgst. Und dann gebraucht er im Vers 8 ein interessantes Bild, nämlich legt ab. Es geht um dieses Anziehen und Ausziehen. Und auch da greift er verschiedene Bereiche auf, die ich einfach mal nennen möchte. Vers 8, Zorn. Das sind so die Teile, die wir auch hier hatten, diese Charakterzüge. Wie schnell wirst du zornig? In welchen Situationen wirst du zornig? Wo wirst du zornig gegenüber einer oder mehreren Personen? Wo frisst sich in dir was rein? Weil du merkst, das kommt immer wieder hoch, wenn ich die Person sehe, wenn ich etwas höre. Vielleicht kennst du diese Person gar nicht und der Zorn ist trotzdem da. Und das frisst sich in dein Gemüt rein. Oder Grimm, es bricht aus dir heraus, aus dem Affekt. Eigentlich magst du die Person, aber in dem Moment bist du sowas von grimmig, sowas von unbeherrscht und ungezügelt. Und du tust Dinge, wo du weißt, ach, hinterher ärgere ich mich drüber oder hinterher fällt dir es auf. Bosheit. Du denkst schlechte Sachen, du wünschst jemandem Schlechtes und ertappst dich bei dem Gedanken, Moment, bin ich das überhaupt, was ich hier denke? Bin ich das wirklich? Oder Lästerung oder schandbare Worte. Und Paulus nutzt hier einen interessanten Vergleich. Er nutzt den Bereich Ausziehen und Anziehen. Also einmal dieses Töten und dann dieses Legt ab. Und er spricht von einem alten Menschen und er spricht von einem neuen Menschen. Ich habe mal versucht, das zu veranschaulichen. Mit dem Ablegen. Es gibt ja Dinge, die wir als Menschen tun, wo wir uns hinterher drüber ärgern. Ich weiß nicht, wartet mal noch mit der nächsten Folie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du in deinen Kleiderschrank guckst. Ich habe versucht, ein verhängnisfreies Beispiel zu suchen. Du gehst in deinen Kleiderschrank, machst den auf oder schiebst die Türen beiseite, je nachdem, wie er funktioniert. Was siehst du? Siehst du Sachen, wo du sagst, ah, oder hast du kürzlich ausgemistet?
Ich habe nichts anzuziehen.
Du hast nichts anzuziehen.
Das ist der Spruch, den ich öfter mal höre von meiner Frau.
Ich habe nichts anzuziehen. Ja, yeah, genau. Okay. Hast du in deinem Kleiderschrank Modesünden? Dinge, wo du sagst, oh Mann, dass ich das mal gekauft habe, dass ich dafür Geld ausgegeben habe, dass ich das mal getragen habe. Könnt ihr euch noch erinnern? Also wahrscheinlich, ja? Ich habe mal ein paar zusammengestellt. Ich habe der Versuchung widerstanden, euch einige zu präsentieren, aber von Leuten, die ihr zum Teil kennt. Was sind Dinge, wo ihr sagt, geht ja gar nicht? Oder so ein Aua, was einfach nicht passt. Vor Kuhila habe ich gerade rausgehört, ne? Wer hat es getragen? Okay, ich frage jetzt nicht. Frage jetzt auch nicht ab, wer hat solche schönen luftigen Shirts gehabt in allen möglichen Papageienfarben. Es war normal. Aber es gibt Momente im Leben, wo du rückblickend den Eindruck hast, es passt nicht mehr. Das sind übrigens meistens Leute der Personen der öffentlichen Wahrnehmung, so sagt man das so schön, die alle irgendwo öffentlich aufgetreten sind. Das gibt mir auch das Recht, sie zu zeigen, ansonsten müsste ich sie fragen vorher. Wo hast du Punkte in deinem Leben gehabt und gemerkt hast, das passt nicht mehr? Also da bin ich jetzt rausgewachsen. Ich rede mir jetzt nicht von Schwangerschaft und so weiter, da wächst man irgendwann raus und vielleicht dann wieder rein und so. Aber wo hast du Punkte gehabt, wo du sagst, das muss jetzt weg? Kennst du solche Punkte? Passt nicht mehr. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten. Der hat mir gesagt, hey, ich habe jetzt einen Job, ich muss erst mal einkaufen gehen. Ich habe keine Hosen, die ins Büro passen. Bis jetzt Student und immer nur schlapper Auto, was auch immer Look. Und ich muss jetzt einkaufen gehen, tatsächlich. Ich brauche jetzt Hosen, damit ich mich im Büro unter meinen Kollegen, die alle auch Master und so weiter Abschlüsse haben, sehen lassen kann. Das sind Punkte, wo wir sagen, es passt nicht mehr. Und es ist natürlich. Und wir wünschen uns das nicht zurück. Ich weiß nicht, wer von euch sich Mode wie die oder wie ihr sie damals vor 25 Jahren, vor 15 Jahren oder vielleicht sogar 60 Jahren getragen habt. Ich rede nicht von den Sachen, die immer mal wiederkommen. Ich rede nicht von Brillen, wo sich die Mode wiederholt oder irgendwas anderes. Von den Sachen, wo ihr sagt, komm, geht gar nicht mehr. Solche Sachen haben wir alle. Und interessanterweise nimmt Paulus diesen Vergleich und sagt, du bist ein neuer Mensch, das Alte passt nicht mehr. Das heißt, diese Verhaltensweisen hier, die wir aufgeschrieben haben, die passen nicht mehr zu dir. Bei dir ist was neu geworden. Wenn du mit Jesus lebst, ist das wie die damaligen Klamotten. Die passen nicht mehr zu dir. Hau sie raus, schmeiß sie raus aus deinem Kleiderschrank. Du wirst nicht in die Verlegenheit kommen, sie wieder anzuziehen. Es sei denn für einen bunten Abend oder irgend so einen Spaßvogelwettbewerb. Schmeiß sie raus, miste sie aus. Und deshalb will ich die Frage stellen, was sind Punkte bei dir, wo musst du ausmisten? Was hat sich bei dir eingeschlichen? Was sind Klamotten, die bei dir im Schrank hängen, die dir nichts Gutes tun, sondern die du einfach loswerden musst, die du rausschmeißen musst? Gibt es da welche? Was sind die Sachen, die einfach weg müssen? Die weggeworfen werden müssen, wo du auch nicht sagen kannst, ja, vielleicht wachse ich irgendwann mal raus, sondern wo die Sprache von Paulus passt, lege ab oder töte. Manchmal musst du was verbrennen. In der Predigtvorbereitung habe ich auch überlegt, vielleicht machen wir eine Kleiderverbrennung oder irgendwas, aber ich habe es dann gelassen. Wäre einfach zu viel Aufwand gewesen und dann hätten wir noch Fragen am Hals gehabt mit Umweltschutz und so weiter. Muss alles nicht sein. Aber es muss weg. So und auch so. Manch einer hat sogar Sachen zu Hause, wo er sagt, die kann ich nicht mal mehr in Altcontainer bringen. In Altkleidercontainer. Sondern die sind wirklich nur noch für die graue Tonne. Manche nutzen die auch als Dämmmaterial, aber weg das Zeug. Weg die Klamotten. Was ist es bei dir, was bei dir raus muss? Und das Logische ist, keiner will in die alte Mode zurück. Keiner sehnt sich danach. Vielleicht, wenn was richtig gut gepasst hat, und das ist der Grund, warum es auch im Schrank hängt, weil nach Emotionen damit verbunden sind und sagen, ah, es war so schön, es trägt sich so gut, ich habe so viel Geld dafür bezahlt. Aber tragen in der Öffentlichkeit willst du es nicht mehr, weil es nicht mehr zu dir passt. Und so ist das mit alter Mensch, neuer Mensch. Paulus sagt, den alten Menschen, der von der Sünde bestimmten Natur, der von Satan nicht nur versuchbar ist, sondern in dem Satan herrscht, den hast du ausgezogen. In dem Moment, wo du gesagt hast, ich folge Jesus nach, ich vertraue auf Jesus, ist etwas neu geworden in deinem Leben. Es ist ein Epochenwechsel. Wie wenn du anfängst zu studieren, jetzt mal um dem Beispiel zu bleiben, das hinkt natürlich, aber da ist etwas wirklich neu geworden. Oder wenn du aus dem Studium ins Arbeitsleben rauskommst und wenn du merkst, das passt jetzt überhaupt nicht mehr zu mir. Da ist eine Wesensveränderung geschehen. Da ist der neue Mensch geworden. Und dann raus damit. Da muss was Neues werden. Mit dem neuen Menschen, das ist der Mensch, der nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde steht. Dort ist etwas neu geworden. Da ist bei dir was neu geworden. Klar bist du versuchbar. Klar sündigen Christen. Ganz normal. Das passiert immer wieder. Aber was sich verändert hat, ist, du ärgerst dich darüber. Und dich stört das. Du willst anders sein. Das ist an der Stelle neu geworden. Du sagst für dich selber, das geht so nicht. Das ist der neue Mensch. Da hat Gott seinen Geist in dich eingepflanzt. Und er zeigt dir das immer wieder. Paulus ist sehr direkt in der Sprache. Wir sind da heute anders. Wir sind etwas sanfter. Gerade wenn du in ein Gespräch gehst, in ein Beratungsgespräch, dein Berater wird dir nie vorschlagen, mach das so, mach das so, mach das so. Sondern er stellt Fragen. Boogie als Coach, wie machst du das mit Fragen?
Ja, das ist eine gute Frage, wie ich das mit Fragen mache. Als Coach bin ich ja nicht in der Rolle, dass ich dir sage, was du machst. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich sage dir, so musst du das machen. Mhm. Ja, sondern in der Rolle als Coach helfe ich meinem Gegenüber, da selber zu der Erkenntnis zu kommen. Mhm. Und natürlich merke ich da in der Rolle als Coach kann ich das machen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich sage, okay, jetzt hilft das meinem Gegenüber nicht weiter. Jetzt nehme ich mal die Rolle des Beraters ein und sage wirklich, was ich persönlich dazu denke. Und ganz besonders merke ich das, wenn wir im Gespräch dazu kommen, wenn es darum geht, was schlummert in einem, was sind die Werte, was sind die Überzeugungen, was treibt dich an, was ist für dich Erfolg, was findest du toll. Ja, wenn wir an so einen Punkt kommen, wo ich große Unterschiede merke im Coaching, sage ich als Berater, okay, ich empfehle das nicht aus folgenden Gründen, weil ich Christ bin, und also dann kann ich das aus der Bibel erklären, und dann stelle ich auch das dem Coaching-Prozess weiter sozusagen die Möglichkeit, dass er sich jemand anderen, einen anderen Coach sucht oder was auch immer, dass wir einfach, ja, weil ich einfach von meiner Überzeugung habe, meine Werte habe, die ich in der Bibel finde, und meistens in eigentlich 99% der Fälle kriegt man das auch so hin, dass man durch Fragen und durch systemische Fragen, also Perspektivwechsel, was würde passieren in der Zukunft, wenn du so weitergehst, wie würde das sich auf deine Familie auswirken, wie würde das sich auf dein Zukunfts-Ich auswirken, bist du dann zufriedener, bist du dann glücklicher. Wenn den Leute sagen, die halt wirklich zornig und wutig und böse sind und mit Lästern sich eine goldene Zukunft vorstellen und sagen, das ist das Erstrebenswerte, das meinte ich eben, dann sage ich, okay, das ist nicht das, wo ich dich dabei unterstützen möchte als Coach, sondern dann auch eine Coaching-Beziehung beende.
Und so wie man zu einem Coach kommen kann und der einem weiterhilft, so kann es passieren, dass wir zu Jesus kommen wie zu so einem Coach, von dem wir einfach nur Hinweise erwarten. Wir hören dann die Aussprüche von Jesus, bei mir ist jeder willkommen. Und wir hören die Worte von Jesus, wenn er sagt, Johannes 4, zu der Sünderin, auch ich verurteile dich nicht. Wenn wir aber diese Botschaft hören, hören wir nur die eine Botschaft, dann degradieren wir Jesus zu einem Coach. Nichts gegen Coacher, das ist ihre Berufsbeschreibung. Das müssen Coaches so machen, sonst funktioniert das nicht, das Coaching nicht. Aber zu Jesus gehört die andere Seite dazu. Jesus sagt, neben den auch ich verurteile dich nicht, sagt er, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das sind die beiden Seiten, die bei Jesus zusammenkommen. Wir können Jesus nicht nur hören im Sinne von, lass die Kinder zu mir kommen, bei mir ist jeder willkommen, ich lade alle ein, du kannst sein, wie du bist. Mein Herz steht allen offen. Das stimmt, das ist alles richtig. Das ist 100% Wahrheit. Aber die anderen 100% Wahrheit, die gehören auch dazu, wenn Jesus sagt, und jetzt geh fort und sündige hinfort nicht mehr. Das sind die beiden Pole, die bei Jesus zusammenkommen. Und deshalb gilt die Aufforderung hier mit diesen beiden Menschen, der alte Mensch und der neue Mensch. Zieht den alten Menschen aus, legt ihn ab. Und interessanterweise hat Paulus keinen Prozess beschrieben, wie du das am besten machen kannst. Sonst würden wir nämlich diskutieren über den Prozess und würden uns überlegen, wie gut der ist, ob das hilfreich ist, ob das der Prozess ist, der mir passt. Das Schöne ist die einfachen Worte, die Paulus gebraucht. Leg ab. Punkt aus, fertig. Da gibt es keine große Diskussion.
Ich habe schon noch eine Frage. Wie geht das?
Ja.
Also legt ab. Ich habe mich einmal entschieden und gesagt, ich will das nicht mehr. Trotzdem ertappe ich mich dabei, sowas zu erleben in meinem Leben. Also, dass ich sowas mache, sowas sehe, dass mir sowas begegnet. Die Entscheidung ist da, aber dass ich das wirklich machen kann und erleben kann, ja, wie geht das? Wie kann ich das machen? Darf ich dich mal ein bisschen so...
Piekst mich,
ja.
Wie ein Coach.
Genau.
Aha. Ja. Die Herausforderung ist, du kannst einmal die Entscheidung treffen und sagen, okay, ich lege ab, ich töte. Aber die Entscheidung wird täglich neu wieder herausgestellt. Wird jeden Tag neu herausgefordert. Das heißt, ich erlebe es so, ich muss mich jeden Tag wieder neu entscheiden. Und jeden Tag ist wieder ein Tag, wo ich sagen muss, ich lege ab. Und dann ertappe ich mich in Situationen, wo ich sage, ich höre auf oder ich lege ab. Und du kennst die Situationen bei dir. Du hast es schon ein paar Jahre erlebt, wie du bist. Und von daher weißt du wahrscheinlich die Mechanismen, wie du am besten auf dich hörst, wie du am besten auf die Stimme von Gottes Geist hörst.
Wir haben in der Predigtvorbereitung, habe ich aus Versehen zu viel gemacht, zu viel vorbereitet. Deshalb verrate ich jetzt auch nicht zu viel, aber ich möchte Lust darauf machen, mehr zu lesen und weiter zu lesen und nächste Woche wiederzukommen, wo Ole predigt. Und zwar werden da 4 extrem hilfreiche, praktische Tipps gegeben, wie man seinen Alltag, wie man sein Leben gestalten kann, ja, damit man sich organisiert, um sowas nicht zu erleben. Seid interessiert oder lest das schon mal vorher. Ich bin auch selber sehr gespannt auf die Predigt nächste Woche, aber wenn ihr einfach den Text weiterlest, dann werdet ihr das entdecken. Also ich verrate, es sind 4 tolle Stichworte, die ihr in euren Alltag, in euer Leben integrieren könnt.
Und für heute beschließen wir die Predigt mit einer Frage. Wenn Christus in dir ist, dann stehen dir die alten Klamotten nicht mehr. Sie passen nicht mehr zu dir. Zieh sie aus, leg sie ab. Und dann die Frage, die haben wir vorhin schon gestellt, lautet: Was musst du ausmisten, wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst? Was sind die Sachen, die weg müssen? Was sind die Sachen, die du jeden Tag vielleicht wieder anziehst oder immer wieder anziehst, wo du versuchst, bis rein zu schlüpfen? Was muss weg? Und dann zieh sie aus, leg sie ab, töte sie, dass sie keine Macht über dich haben, denn sie passen dir nicht mehr.